nach dem Geburtstagskind Rachel Stevens kommt gleich noch ein weiteres Geburtstagskind, nämlich Bertin Zettlitz, Adore Me. Dormi war das. Und wir kommen zum nächsten Wortbeitrag. Der Wortbeitrag beschäftigt sich mit dem Thema Medien. Wir haben uns alle schon damit angefreundet, dass es in absehbarer Zeit manche Spartenprogramme nicht mehr geben wird, die von den öffentlich-rechtlichen Medien vorgehalten werden. Der Hintergrund waren finanzielle Überlegungen. Und dieses alles ist zurückgeführt worden oder ist gemündet in auf der einen Seite und ist zurückgeführt worden auf der anderen Seite auf einen sogenannten Reformstaatsvertrag für die öffentlich-rechtlichen Medien, der noch relativ jung ist. Und dieser Staatsvertrag versucht, einige wenige Fragen zu beantworten, die mit den Veränderungen, die in dem Medienwesen stattfinden, verbunden sind. Und mit diesem Staatsvertrag ist auch ein neues Gremium in die Welt gesetzt worden, nämlich der Medienrat. Und dieser hat seinen Sitz in Weimar und nimmt die Arbeit in diesem Jahr auf. Ich habe mich mit dem Leiter der Thüringer Staatskanzlei, Minister Stefan Gruner, über ein paar dieser Neuerungen unterhalten, die mit dem Reformstaatsvertrag verbunden sind. Und wir waren uns am Ende des Gesprächs einig, dass wir das fortsetzen müssen, weil vieles von dem, was tatsächlich passiert im Medienwesen, so mehr unter der Hand passiert und einfach den Eindruck erweckt, als sei es nicht gestaltet. Und darüber müssen wir uns dann auch noch mal unterhalten. Und dieses Gespräch mit Stefan Gruner, mit dem Minister in der Thüringer Staatskanzlei, das hören wir uns jetzt an. Und es eröffnet mit der Frage, welche Gründe zu diesem neuen Staatsvertrag geführt haben.
Also im Grunde ist ja die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch eine Daueraufgabe. Und die Bundesländer haben den Reformstaatsvertrag vor allem auf den Weg gebracht, weil es einerseits darum geht, auch Kosten einzusparen. Das ist aus Sicht auch der Beitragszahler wichtig. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch moderner und digitaler zu machen. Das waren so die Hauptbeweggründe. Aber die Frage der Kosten ist schon ein sehr, sehr maßgeblicher Punkt. Und das ist im Übrigen auch das, was viele Bürgerinnen und Bürger interessiert. Und deswegen wird jetzt dieser Reformstaatsvertrag auch zu Einsparungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk führen.
Man hat ja schon über die Medien erfahren, welche Sender eingespart werden sollen. Was wird sich denn für die Journalisten ändern? Können Sie dazu schon was sagen?
Also richtig ist in der Tat, die Spartenkanäle wären weniger. ARD und ZDF mussten sich einigen, welche bleiben erhalten und welche Angebote setzt man auch gemeinsam fort. Für die Journalisten wird sich aus meiner Sicht vor allem ändern, dass man noch stärker zusammenarbeiten muss in technischer Hinsicht, was eine gemeinsame Plattform im digitalen Bereich ARD und ZDF betrifft. Aber auch insgesamt wollen wir, dass sozusagen noch stärker eine Zusammenarbeit auch der unterschiedlichen Programme stattfindet. Ich glaube, das wird ein Punkt sein. Und alles andere sind Themen, die Sender natürlich selber verantworten. Die Politik schafft den Rahmen für die Strukturen, aber die Politik sind jetzt keine Programmdirektoren oder gar Chefredakteure. Das müssen die Sender selber entscheiden und es ist auch gut, dass sie das selber entscheiden.
Nun haben wir es ja in diesem Fall auch wie so oft. Soll was eingespart werden und es wird ein neues Gremium eingerichtet. Wie passt das zusammen?
Es gab den großen Wunsch, dass es ein unabhängiges Gremium aus Experten gibt, was den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sich genauer anschaut. Man könnte auch sagen, kontrolliert oder überwacht. Das war ein Kernbestandteil des Reformstaatsvertrages. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das sogar die Akzeptanz steigern wird, wenn Wissenschaftler auf den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks schauen und auch der Frage nachgehen, kommen ARD und ZDF, Deutschlandradio, dem nach, was die Länder im Staatsvertrag auch festgehalten haben. Und insofern, glaube ich, ist das erstmal eine gute Entwicklung und deswegen ist es auch sinnvoll, dass es den Medienrat gibt.
Sie sprachen von Akzeptanz. Die Akzeptanz bei wem?
Na, bei den Beitragszahlern, bei den Bürgerinnen und Bürgern wird das die Akzeptanz erhöhen, weil es bisher kein Gremium gab, was intensiver auch wissenschaftlich auf die Einhaltung des Auftrags von ARD und ZDF schaut. Und der Medienrat besteht jetzt aus 6 Personen, Wissenschaftler, Medienwissenschaftler und Juristen, die Expertise haben. Und die werden am Ende feststellen, ob ARD und ZDF den Auftrag, den sie haben laut Staatsvertrag, ob sie den einhalten oder eben nicht, werden dann Bericht vorlegen. Und daraus kann dann eben auch die Ländergemeinschaft entsprechende Konsequenzen ziehen. Und auch ARD und ZDF können dann entsprechend auch zur Rechenschaft gezogen werden. Im Grunde ist das ist ein kleines Gremium aus 6 Personen. Insofern ist die Frage der Kosten sehr überschaubar.
Der Medienrat wird seinen Sitz in Weimar haben oder hat ihn schon in Weimar. Ich habe der Presse entnommen, dass die sich ja auch schon mal zusammengesetzt haben. Ist die Ansiedlung in Thüringen für das Land von Bedeutung? Haben wir Thüringer irgendeine besondere Funktion?
Also für uns ist als Landesregierung ein Erfolg, dass der Medienrat in Weimar sitzt, dass sich diese unabhängigen Experten, die aus allen Bundesländern auch kommen, dass die sich in Weimar jetzt regelmäßig zusammenfinden werden, dass sie ihren Bericht dort auch ausfertigen werden an der Bauhaus-Universität. Das stärkt uns als Medienstandort, weil am Ende auch Thüringen sozusagen und Weimar der Ort sein wird, von dem sozusagen für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch wichtige Empfehlungen künftig ausgehen werden. Und wenn man sieht, dass wir den KiKA in Thüringen haben, dass wir das Kindermedienfestival Goldener Spatz haben, dass wir die Televisionale als wichtiges Film- und Serienfestival haben und jetzt auch den Medienrat, dann zeigt das eine gewisse Entwicklung auf, nämlich dass wir im Bereich der Medienpolitik und auch als Medienstandort bedeutender werden. Und insofern ist das insgesamt auch eine Stärkung von Thüringen.
Gibt es denn für diesen Rat irgendwie eine Form von Geschäftsstelle oder so etwas, die vielleicht von Thüringen bestückt wird?
Also der Medienrat sitzt an der Bauhaus-Universität in Weimar, hat dort eine Geschäftsstelle mit zwei Mitarbeitern, einem Referenten, einem Sachbearbeiter, also eine schmale Ausstattung, das war uns auch wichtig. Die unabhängigen Experten kommen sozusagen oder sind beruflich an ihren Universitäten oder wo auch immer tätig, also machen das sozusagen als Nebentätigkeit, nicht als Haupttätigkeit. Und insofern, wie gesagt, es ist eine schlanke Struktur, die aber im Ergebnis eine wichtige Wirkung haben wird für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber auch für den Medienstandort Thüringen.
Und in welchem Verhältnis steht dieser Rat zu den bisherigen Aufsichtsgremien, die ja erhalten bleiben?
Ja gut, wir haben ja in der Tat jetzt schon Aufsichtsgremien von ARD und ZDF oder im Falle des MDRs gibt es den MDR-Rundfunkrat, der auch aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Vertretern zusammengesetzt ist. Das sind Gremien, die auf die jeweiligen Sender blicken. Und dieser Medienrat unterscheidet sich dahingehend, dass er erstens auf das Gesamtsystem öffentlich-rechtlicher Rundfunk schaut und dass er eben sich aus unabhängigen Experten zusammensetzt, die einen wissenschaftlichen Blick auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben und dann auch unabhängig Empfehlungen geben sollen, eben nicht als Bestandteil von einem Sender wie die bisherigen Gremien bei ARD, ZDF oder MDR, sondern eben bewusst nochmal sozusagen einen Schritt zurücktreten und eine Perspektive auf den gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk nehmen.
Nun haben wir ja neben diesem allen noch die sogenannte KEF, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, heißt das, glaube ich. Die wird ja weiter bestehen. Hat dieser Medienrat im Hinblick auf die Finanzierung irgendeine Bedeutung?
Na, der Medienrat hat ja die Aufgabe, zunächst erstmal zu schauen, machen die öffentlich-rechtlichen Anstalten das, was wir in Staatsverträgen ihnen als Auftrag gegeben haben. Wenn er beispielsweise feststellt, die machen eigentlich mehr, als sie machen sollen oder die machen andere Dinge, als sie tun sollen und das bewirkt, dass auch mehr Geld verbraucht wird, dann wird das sicherlich auch Auswirkungen auf die Debatte haben, wie wir den Öffentlich-Rechtlichen finanziell ausstatten, beziehungsweise auf die Frage des Beitragsvolumens, wobei auch für die KEF gilt genauso wie für den Medienrat, die sind unabhängig, die geben eine unabhängige Empfehlung, heißt also nicht die Politik redet dort rein, sondern Experten aus der Wissenschaft, aus unterschiedlichen Bereichen geben eine Empfehlung. Klar ist aber auch, die KEF setzt beispielsweise den Beitrag nicht fest, sondern sie empfiehlt einen Beitrag. Am Ende ist das eine politische Entscheidung, die durch alle 16 Landtage muss. Und da will ich auch sagen, im Moment sehe ich nicht die politische Basis dafür, dass wir durch alle 16 Landtage in Deutschland Beitragserhöhungen bekommen.
Ich habe noch eine letzte Frage, die ein bisschen darüber hinausreicht. Wir haben ausgelöst durch die sogenannten großen Plattformen, insbesondere aus den USA, eine Entwicklung, die den Medien den lokalen Medien, sage ich jetzt mal, also den nationalen Medien, doch sehr dazukommt und in Konkurrenz zu ihnen tritt. Wie schätzen Sie das ein, wie sich das entwickelt und sehen Sie die öffentlich-rechtlichen Medien dadurch in größerer Gefahr, als das vorher der Fall war?
Also die Frage Marktmacht der großen Tech-Plattformen, vor allem auch aus den USA, aber auch aus China, Facebook, Meta, das sind ja die Stichworte, die halte ich insgesamt für eine große Herausforderung für alle klassischen Medien. Das gilt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, gilt aber im Besonderen auch für die privat finanzierten Medien, für Radiosender, für Zeitungsverlage. Ich finde, die Politik hat durchaus eine Verantwortung, dass wir unsere klassischen Medien erhalten, weil sie eine fundamentale Bedeutung für die Demokratie haben. Ich sage mal, ein Zeitungsverlag ist was anderes als eine Würstchenbude. Da kann ich sagen, da gilt einfach die Marktwirtschaft. Und wenn das Wettbewerbsmodell nicht mehr funktioniert, dann geht die Würstchenbude pleite, wenn die Leute keine Würstchen mehr kaufen. Die Zeitung hat aber eine, aus meiner Sicht, wirklich grundlegende Aufgabe für unsere Demokratie. Und deswegen bin ich auch der Überzeugung, dass wir etwas tun müssen. Österreich beispielsweise hat eine Digitalabgabe, das wird in Deutschland auch diskutiert. Kulturstaatsminister Weimar hat das aufs Trapez gehoben, wird aber auch im Länderkreis diskutiert. Ich befürworte das ausdrücklich, auch eine Abgabe von diesen großen Tech-Plattformen zu nehmen. Keine Steuer, die allgemein im Haushalt aufgeht, sondern eine Abgabe, die dann wiederum verwandt werden kann, um im Bereich auch der Bürgermedien, aber im Bereich auch sozusagen der klassischen Medien möglicherweise Steuersenkungen zu finanzieren. Man könnte beispielsweise die Mehrwertsteuer für die Zeitungsverlage komplett absenken. Man könnte eine Zustellförderung machen. Da gibt es unterschiedliche Vorschläge. Fakt ist nur, dass wir ein Interesse haben sollten, dass unser klassisches Mediensystem nicht zugrunde geht, weil, letzter Satz dazu, am Ende darf sozusagen die Meinung in Deutschland nicht aus Washington, Peking oder Moskau heraus bestimmt werden, die teilweise eben hinter diesen großen Tech-Plattformen auch stecken.
Oder eben von den Plattformen selbst.
Oder von den Plattformen selbst. Ich will die gar nicht unter Generalverdacht stellen, aber wir müssen halt schon zur Kenntnis nehmen, dass, nehmen wir jetzt mal TikTok als chinesische Plattform. Nun ist China keine ausgewiesene Demokratie. Und wenn sozusagen am Ende politische Entscheidungen aus Peking auch darauf Einfluss haben, welche Algorithmen solche Plattformen wie TikTok auch in unseren deutschen Meinungsmarkt spülen, dann hat das auch eine Auswirkung auf Demokratie, auf Meinungsbildung in Deutschland. Und da, finde ich, muss man schon auch aus deutschem Interesse heraus einen Blick drauf haben. Und wie gesagt, unsere klassischen Medien, unsere Zeitungen haben einen großen Wert auch für die regionale Information und auch für sozusagen lokale Nachrichten. Und das halte ich für wirklich essentiell auch für unsere Gesellschaft. Und deswegen ist da auch Handlungsbedarf.
Schönen Dank für dieses wahrscheinlich nicht letzte Gespräch zu diesem Thema.
Immer gern.
Dankeschön.
Hab meinen Kopf auf den Kopf gestellt, bin seit letztem April wie ein neuer Mensch, bin wieder am Leben, für ein anderes Leben. Bin immer noch derselbe, immer noch voller Zweifel, nichts was mir lieb ist, wird mir bleiben. Ich kann nur fliegen, wenn ich leide, und hier ist alles schwer. Ich nicht weiß, wohin ich gehen soll, egal wohin, nur nicht zurück. Alles nur nicht zurück. Von hier aus brauch ich keinen roten Faden mehr, egal wie schwer, nur nicht zurück. Alles nur nicht zurück. Neues Land, wohin ich auch trete, hinterlass meine Spuren, aber Spuren verwehen. Mein Bauchgefühl leitet mich, nur nicht zurück, denn Erinnerungen lähmen. Und ich bleib hier, bleib in Bewegung. Hab einen neuen Blick auf die Dinge, den müsstest du sehen. Kannst du es sehen? Hier ist alles schwerelos. Alles nur nicht zurück, auch wenn ich nicht weiß, wohin ich gehen soll. Egal wohin, nur nicht zurück. Nur nicht zurück, von hier aus brauch ich keinen roten ich wär nun nicht zurück, alles nur nicht zurück. Alles nur nicht zurück. Alles, was ich jetzt bin, ist die Summe meiner Teile, die Summe meiner Teile, die Summe meiner Teile, die alles, was ich jetzt bin, ist die Summe meiner Teile. Summe meiner Teile, die alles, was ich immer noch derselbe. Teile, die alles.
Das war Tim Bensko, der heute seinerseits an einem 9. April geboren ist und dessen Song Alles nur nicht zurück ich deswegen hier in die Liste mit aufgenommen habe und gerade eben gespielt habe. Dieser 9. April, den möchte ich jetzt mit ein paar Geburtstagskindern befeiern, sagen wir mal. Jetzt muss ich mich kurz räuspern. Da bin ich wieder, ein paar Geburtstagskindern und die ersten drei davon sind, ich mache das ja in fast jeder Sendung, dass ich irgendwie bemerkenswerte Frauen aus der Geschichte an diesem ihrem Geburtstag erwähne. Und davon gibt es heute drei zu erwähnen. Es gibt natürlich immer noch mehr zu erwähnen, das ist ganz klar, aber drei habe ich rausgesucht. Die eine, Albertine Necker de Saussure, eine Schweizer Schriftstellerin, Pädagogin und Frauenrechtlerin, ist 1766 geboren, also vor 260 Jahren, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Und sie hatte einen außerordentlich auf Bildung bedachten Vater, nämlich der Wissenschaftler Horace Bénédict de Saussure. Und der sorgte dafür, dass sie für ihre Zeit eine sehr, sehr gute Ausbildung erhalten hat. Er hat sie nämlich selber unterrichtet. Und sie wurde in verschiedenen exakten Wissenschaften ausgebildet, sprach Englisch, Deutsch, Italienisch und Latein. Und im Jahre 1785 heiratete sie einen Botaniker, Jacques Necker hieß der. Und Neckers Karriere endete mit der Französischen Revolution, weil er nämlich Finanzminister unter Ludwig dem 16. gewesen war. Und deswegen musste er gucken, wo er blieb und fand eine Stelle an der Akademie de Genève, also der Akademie in Genf, als Botaniker. Deswegen, weil der Familienname seiner Frau ebenso lautete, wie er lautete, mit seinem eigenen Namen wäre er da nicht angekommen. Und dann passierte etwas ganz Faszinierendes in der Beschreibung des Lebens von Albertine Necker de Saussure. Sie schrieb nämlich die Botanikvorlesungen für ihn und sie unterrichtete ihre eigenen Kinder in einer breiten Palette von Themen, einschließlich der exakten Wissenschaften. Das war damals nicht, ganz bestimmt nicht selbstverständlich. Und ihre grundlegenden Ansichten über die Rolle der Frau in der Gesellschaft, dazu hat sie nicht geglaubt, dass die Ehe das alleinige Ziel der weiblichen Existenz sei und auch nicht, dass Frauen ausschließlich erzogen werden sollten, um Männern zu gefallen. Das muss man aber auch damals schon erstmal gesagt haben. Deswegen erwähne ich Albertine Necker de Saussure an ihrem 260. Geburtstag. 10 Jahre später, 1776, also jetzt vor 250 Jahren, ist Luzi von Hardenberg geboren. Der Name Hardenberg ist vielen wahrscheinlich bekannt. Sie war eine Landschaftsarchitektin und die Tochter des königlich-preußischen Staatskanzlers und Fürsten Karl August von Hardenberg.
Sie war in erster Ehe mit Karl Theodor von Pappenheim und in zweiter Ehe mit Hermann von Pückler-Muskau verheiratet. Und dieser zweite Name, Pückler-Muskau, der erinnert uns daran, was dieser Mann alles geschaffen hat. Aber wenn wir uns das Leben seiner Frau anschauen, stellen wir fest, ein Großteil dieser Leistungen geht auf sie zurück. Denn viele Jahre ihres Lebens widmete sich Luzi von Hardenberg der Erschaffung des Fürst-Pückler-Parks in Muskau sowie des Branitzer Parks. Sie trennte sich von ihrem ersten Ehemann 1802 und zog dann mit ihren beiden Töchtern nach Schloss Dennenlohe in Ansbach, wo sie bis 1817 lebte, und sie pflegte Freundschaften mit ganz vielen Menschen. In dieser Stadt begegnete sie vermutlich auch ihrem 9 Jahre jüngeren, dann späteren Ehemann Hermann von Pückler-Muskau, und es begann eine Beziehung, die 37 Jahre lang hielt, bis zu Luzis Tod nämlich. Die beiden verband ein scharfer Verstand, Humor und gemeinsame Interessen. Für beide Partner war die Verbindung vorteilhaft. Pückler konnte seinen Traum, seine Ländereien rund um das Städtchen Muskau zu einem Landschaftsgarten umzugestalten, mit Hilfe von Luzis beträchtlicher Mitgift verwirklichen. Die Ehe mit dem Besitzer einer der größten Oberlausitzer Standesherrschaften verschaffte der geschiedenen Luzi wieder einen ihrer Herkunft entsprechenden Status. Also hatten beide etwas davon. Sie wurden dann 1822 beide in den Fürstenstand erhoben. Und schon im Jahre 1820 überlegte Pückler, was er mit der Standesherrschaft Muskau anfangen sollte, denn das Vermögen seiner Frau war mittlerweile aufgebraucht. Und dann machte Luzi von Pückler einen Vorschlag, der wirklich erwähnenswert ist. Sie machte ihm nämlich den Vorschlag, die Ehe aufzulösen, damit er sich erneut auf die Suche nach einer vermögenden Frau begeben konnte. 1826 wurde diese Ehe dann geschieden. Als offizieller Grund wurde die Kinderlosigkeit des Paares angegeben. Kurz zuvor, im Januar 1826, hatte Pückler seiner Frau die Standesherrschaft Pückler-Muskau überschrieben, um seinen Besitz vor einer möglichen Pfändung zu retten. Pückler war mit seiner Brautschausuche, die in Großbritannien stattfand, aber erfolglos. Er holte sich aber in Großbritannien neue Anregungen für seinen Park und schrieb amüsante Briefe über die englische Gesellschaft an seine geschiedene Frau. Diese Briefe hat Luzi aufgehoben und sie für die Geschichte erhalten. Ihre eigenen Briefe hat sie aber nicht aufgehoben, beziehungsweise der Mann hat sie nicht aufgehoben, das weiß ich nicht so ganz genau. Jedenfalls ist Luzi von Hardenberg insoweit eine ganz bemerkenswerte Frau für die damalige Zeit. Und die dritte, die ich erwähnen möchte, die an einem 9. April Geburtstag hatte, ist Helene Lange, eine deutsche Pädagogin und Frauenrechtlerin. Sie hatte drum gebeten, das Lehrerinnenexamen machen zu dürfen, das ist aber abgelehnt worden. Sie ließ sich dadurch nicht entmutigen und wirkte in der anschließenden Zeit bis zu ihrer Volljährigkeit neben weiterem Schulbesuch bereits als Lehrerin in einem elsässischen Pensionat sowie als Erzieherin in der Familie eines Osnabrücker Fabrikanten. Autodidaktisch bereitete sie sich auf das Lehrerinnenexamen vor, das sie 1871 in Berlin ohne Schwierigkeiten bestand. Da während des gesamten 19. Jahrhunderts in Deutschland Mädchen respektive Frauen sowohl vom Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung als auch vom Studium an einer Universität aufgrund der geltenden Rechtslage ausgeschlossen waren, vermochte Helene Lange nur dank eines kleinen ererbten Vermögens ihre privaten Studien der Fächer Latein, Geschichte und Philosophie fortzusetzen. Danach war sie als Hauslehrerin tätig und ab 1876 als Lehrerin und Leiterin der Seminarklasse der Krainschen Anstalt, einer privaten höheren Mädchenschule. Die von ihr selbst erlebte Begrenzung der Bildungs- und Berufschancen von Frauen im Deutschen Kaiserreich bildete seit Mitte der 1880er Jahre den Ausgangspunkt für ihr Engagement in der bürgerlichen Frauenbewegung. Erste Bekanntheit erlangte sie, als sie 1887 zusammen mit 5 anderen Frauen eine Petition an das preußische Unterrichtsministerium und das preußische Abgeordnetenhaus richtete, in der eine größere Beteiligung der Frauen in den Mittel- und Oberstufen der Mädchenschulen sowie staatlichen Ausbildungsanstalten für Oberstufenlehrerinnen gefordert wurde. Dieser Antrag wurde ebenfalls abgelehnt. Als Begleitschrift mit der Petition veröffentlichte sie eine Schrift, die höhere Mädchenschule und ihre Bestimmung, in der sie die Ausbildung der Mädchen auf den höheren Töchterschulen schärfstens kritisierte. Dieses Schreiben wurde als die gelbe Broschüre bekannt. 1890 gründete sie in Friedrichroda zusammen mit Auguste Schmidt und Maria Löper-Ossell den ADLV, den Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenverein. Da Mädchen zu jener Zeit in Preußen noch keine Gymnasien besuchen durften, rief sie in privater Initiative mit Hilfe eines Trägervereins in Berlin-Schöneberg Realkurse für Mädchen ins Leben, die 1893 von Gymnasialkursen abgelöst wurden. Die ersten 6 Schülerinnen dieser Gymnasialkurse legten 1896 als Externe am Königlichen Luisengymnasium in Berlin die Reifeprüfung ab. Sie war ab 1893 im Vorstand des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins tätig, ab 1902 als erste Vorsitzende. Und sie war im Vorstand des Bundesdeutscher Frauenvereine sowie Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereins. Nachdem das Reichsvereinsgesetz von 1908, so lange hat das gedauert, Frauen den Zutritt zu politischen Parteien ermöglicht hatte, trat Lange zusammen mit Bäumer und anderen führenden Frauenrechtlerinnen in die Freisinnige Vereinigung ein, die 1910 in der Fortschrittlichen Volkspartei aufging. Ja, so viel zu Helene Lange, die in manchen Städten einen Schulnamen geprägt hat und die für ihre Zeit wirklich eine Protagonistin der Frauenbewegung und eine fortschrittlich denkende Frau war. Und deswegen erwähne ich sie hier. Und weil das alles, alle 3 Frauen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, am 9. April geboren sind, habe ich noch ein Geburtstagskind, Birthday Party in Athens, von Matthias Schriefel.
Mit diesen Tönen blende ich Matthias Schriefel aus, der heute auch Geburtstag hat. 1981 ist er geboren. Er wird jetzt also gerade 45 Jahre alt. Er ist ein Jazz-Trompeter und spielt viele andere Instrumente auch und ist Komponist. Und er ist erwähnenswert nicht nur deswegen, weil er heute Geburtstag hat, sondern auch deswegen, weil er eine Jazzband gegründet hat, die den Namen trägt Shreve-Punk. Und die ersten beiden Produktionen dieser Band wurden international sehr groß beachtet. Die Band wurde seit 2007 drei Jahre hintereinander von verschiedenen Fachjurys zum German Jazz Meeting auf der Fachmesse Jazz Ahead in Bremen eingeladen. Und er tourte von 2007 bis 2009 teilweise im Auftrag des Goethe-Instituts durch 15 Länder Europas sowie durch Mexiko, Australien und 7 Länder Westafrikas und war insoweit so etwas wie ein Botschafter für deutsche Jazzmusik. Und deswegen habe ich diesen Auszug aus dem Titel Birthday Party in Athens hier eingespielt. Ein vorletztes Geburtstagskind ist, von dem ist der Titel, den ich jetzt noch spiele, Your Love's a Drug, Leighton Meesters. Your Love's a Drug war das von Leighton Meesters oder Meesters. Ich weiß nicht, wie sie sich ausgesprochen hören möchte. Wir machen jetzt zum Schluss noch einen Blick über die Grenzen hinaus, denn in Ungarn wird gewählt. Und während viele in Europa auf einen Machtwechsel hoffen, scheint der Oppositionsführer Peter Modjar gute Chancen zu haben, gegen den amtierenden autoritären Viktor Orbán im Wahlkampf zu gewinnen.
Während Orbán seinen Wahlkampf mit Rhetorik gegen die EU und Ausländerinnen bestreitet, adressiert Peter Modjar vor allem innenpolitische Themen, vor allem die andauernde Wirtschaftskrise in Ungarn. Und über die aktuelle Stimmung in Ungarn sprach Radio Korax, dem wir für diesen Beitrag herzlich danken, mit Gina Böhni, einer schweizerischen freischaffenden Journalistin, die in Budapest wohnt und die Situation gut beurteilen kann. Und dieses Interview von Radio Korax hören wir uns an.
Gerade vor Ort aussieht, wie dieser Wahlkampf abläuft, was zu erwarten ist, das wollen wir erfahren. Und deswegen hier am Telefon Gina Böhni aus der Schweiz, aber als freischaffende Journalistin in Budapest vor Ort. Guten Morgen.
Also wir sind ja nur 4 Tage vor der schicksalsträchtigen Parlamentswahl hier und die Stimmung, die läuft auf Hochtouren. Überraschungen, turbulent, mit einem Wort, ein ganz wilder, sonderbarer, einzigartiger Wahlkampf, den ich je beobachtete. Die Menschen sind verwirrt, aggressiv. Es geht immer verrückter zu, auch an Ereignissen, die sich von Stunde zu Stunde auch zuspitzen. Ich weiß nicht, ob es bekannt ist, dass am Sonntag ein serbischer Freund von Ministerpräsident Orbán gesagt hat, es sei Sprengstoff gefunden worden an der Gaspipeline, das aus Russland durch Serbien nach Ungarn führt. Ist das bekannt in Deutschland?
Mir ist das bekannt. Ich weiß nicht, ob alle Hörerinnen das schon mitbekommen hatten, aber genau, das war gestern die Nachrichtenmeldung, die zumindest auch durch einige Medien gegangen ist. Ich muss dazu vielleicht sagen, also es gibt schon einiges an Berichterstattung immer wieder. Also so ein paar Sachen bekommt man aus Deutschland mit. Zum Beispiel auch diese Recherchen zu, dass irgendwie der in irgendeiner Form potenziell Mitarbeiter vom israelischen Geheimdienst involviert gewesen sein, was wir auf jeden Fall sehen. Ist eine Berichterstattung über die Unterstützung durch internationale Rechte, vor allem aus der US-Regierung für Orbán im Wahlkampf. Aber was genau eigentlich im Land wirklich diskutiert wird, ist natürlich nicht transparent, sondern nur, was so die Außenperspektive ist. Deswegen vielleicht da der kleine Einblick, was sind gerade da die Diskussionsthemen, die in Ungarn selber diesen Wahlkampf bestimmen?
Also zentral ist die Frage, hängt die Frage in Luft, ob es überhaupt doch Wahlen geben wird. Das beschäftigt die Leute sehr, kurz und bündig. Tatsächlich kommt heute auch noch Gidi Vance, der Vizepräsident, der amerikanische Vizepräsident, und wird an einer Wahlkampfveranstaltung heute Abend in Budapest teilnehmen, in einem Sportzentrum. Also das ist Wahlhilfe für Orbán Viktor.
Und auf der Seite von was so im Parlament auch diskutiert wurde und die ungarische Innenpolitik, die Menschen beschäftigt?
Im ungarischen Parlament wird sehr wenig diskutiert. Da wird dirigiert. Es ist so, Orbán Viktor spricht von seinen Wahlveranstaltungen, spricht er und weist verständlich hin auf die Vergangenheit, was er alles getan hat und was er noch tun wird. Es ist eine sehr zurückgewandte Rede. Er macht ja auch seine Wahltour, genauso wie sein Kontrahent, der Peter Magyar.
Da wäre dann so ein bisschen jetzt vielleicht auf diese Kandidaten eingehen. Also Viktor Orbán ist ja schon sehr, sehr lange Staatschef an der Stelle und wie da regiert wird, ist klar. In unserem letzten Gespräch auch über die Situation in Ungarn vor etwa einem Jahr jetzt war auch deine Einschätzung, es handelt sich eigentlich hier um mindestens eine autoritäre Führung, eher eine Diktatur. Das hat sich nicht geändert, das ist klar, aber wofür steht jetzt eigentlich dieser Kontrahent Peter Magyar?
Also Peter Magyar ist ja ursprünglich, kommt aus dem Fidesz-Clan. Und kurz und bündig, ich würde sagen, Peter Maggiar will eine bessere Fidesz. Das heißt, in vielen Dingen unterscheidet er sich nicht stark von Orbán Viktor. Andererseits ist er ein junger Mann, hat Hervorragendes geleistet in den letzten 2 Jahren, wie ein Komet. Sein Aufstieg ist wie ein Komet und er ist tatsächlich sehr intelligent, aber er, eben wie ich sagte, er ist in vielen Dingen, hat er ähnliche Ansichten wie Orbán, das weiß man. Wo er sich unterscheidet, das ist zum Beispiel, dass er eindeutig EU-freundlich ist, dass er sich der Europäischen Staatsanwaltschaft anschließen will. In diesen Dingen ist er sehr deutlich. Was undeutlich ist und nicht klar wird, und das ist meiner Meinung nach eine klare Strategie von Maggiar Péter, wie stellt er sich zum Rechtsstaat? Was findet er vordringlich, falls er gewählt wird? Und er hat alle gute Chancen dazu, laut den jüngsten Umfragen, steht es für ihn zu 58% gegenüber 35% Fidesz.
Also da noch eine gewisse Unklarheit, die aber natürlich auch eine gravierende Bedeutung hat. Also Ungarn hat ja, oder die ungarische Regierung hat ja durchaus massiven Umbau betrieben. Also auf der einen Seite wurden lokale Medien, vor allem auch freie Radios, aber auch vor allem kritische Berichterstattung massiv eingeschränkt bzw. aktiv an der Arbeit gehindert. Also von einer freien Presse kann eigentlich kaum noch geredet werden. Wir haben auch gesehen, dass die Rechte von einfach Nicht-Männern, um es pauschal so rum auszudrücken, im Land massiv eingeschränkt wurden, unter anderem mit dem Versuch, auch die Christopher Street Day Parade zu verbieten. Es gibt da schon einiges, was passiert ist, kombiniert aber mit der aktuellen wirtschaftlichen Lage, wo es in Ungarn nicht sehr gut aussieht, also stagnierende Situationen, schlechte Lebensbedingungen für viele Menschen und auch sehr hohe Tankpreise. Vielleicht so, um noch so ein paar Themen anzureißen, aber das Zentrale, was dann für mich so im Raum steht, ist, es ist ein bisschen unklar, wie viel Reformen kommen tatsächlich, wenn ein Wechsel kommen würde. Klar ist, Viktor Orbán würde weitermachen wie bisher mit seinem Kurs, aber du hast jetzt vorhin gesagt, dass auch nicht mal ganz klar ist, ob die Wahl überhaupt stattfinden wird. Und das bringt mich so ein bisschen zur Frage, was ist da noch zu erwarten? Wie wahrscheinlich ist es, dass wir hier überhaupt von fairen und gleichen Wahlen sprechen können?
Also, um deine letzte Frage zu beantworten, das weiß niemand. Das macht uns alle bange. Wir wissen es nicht, was zu erwarten ist. Aber, wie du richtig gesagt hast, Orbán Viktor, das Parlament ist ihm nur ein Werkzeug, Orbán Viktor hat in diesen letzten 16 Jahren den ganzen Staat, die Gesetze umgekrempelt, das Erziehungswesen, das Gesundheitswesen, Kultur, Architektur, überall hat er seine Hände drin. Das heißt, er zentralisierte den ganzen, nebst dem Umbau, zentralisierte den ganzen Staat. Und seine Leute sind um ihn rundherum. Also angenommen, Peter Maggiar würde gewählt, er hätte und er wird ganz große Schwierigkeiten haben, denn im öffentlichen Dienst sitzen in den Spitzenpositionen natürlich Fidesz-Leute.
Das heißt, das gilt es noch genau zu beobachten in der kommenden Zeit. Wir haben jetzt sehr viele Sachen angerissen, die rund um diesen Wahlkampf passieren, die Menschen beschäftigen. Du selber bewegst dich ja auch in Ungarn unter den Menschen und vor allem auch in Budapest. Wie ist eigentlich, also wie gehen jetzt die Menschen in Ungarn eigentlich mit dieser Situation um? Was für Positionen sind da zu hören? Wie ist dieses Verhältnis zu den anstehenden Wahlen?
Es ist so, die Wahlen werden entschieden auf dem Lande. Und beide Rivalen, also Orbán wie Maggiar, sind gegenwärtig auf Kampagnentour. Ich habe verschiedene besucht und die Unterschiede sind eklatant, nämlich das Publikum, also die Anhänger von Peter Magyar sind entspannt, freundlich, offen. In Klammer, Peter Magyar ist nicht so offen gegenüber der Presse, da ähnelt er auch dem Orban und die ausländische Presse ist ihm überhaupt nicht wichtig. Wieder zurück zu den Leuten. Sie sind überzeugt, sie werden gewinnen und es sind 50.000 Freiwillige arbeiten mit. Peter Magyar hat ja weder Geld noch einen Apparat, respektive eben seinen freiwilligen Apparat. 50.000 Leute, die auch sogenannte TISA-Inseln gebildet haben, aus eigener Initiative. Der grundsätzliche Unterschied zwischen Magyar und Orban Viktor ist auch, dass die Bewegung um Magyar eine Bewegung ist, die sich von unten freiwillig aufgebaut hat.
Das ist also so auf jeden Fall der Blick auf die Leute, die jetzt auch hier Unterstützung für die Kampagne leisten wollen oder sich davon angesprochen fühlen. Vielleicht noch eine kurze Nachfrage. Beide Kandidaten sind ja jetzt mindestens Mitte rechts, bis im Falle von Viktor Orban rechts außen. Wie verhalten sich Menschen, die sich eher links von dem ganzen Ort anordnen dazu? Also vor allem so im Mitte-Links-Bereich bis hin zum linksradikalen Spektrum. Gibt es da auch Stimmen zu dieser Wahlkampfsituation?
Also viele haben sich der TISA-Bewegung angeschossen. TISA ist der Name, der Parteiname von Magyar. Und das hat der Name hat sogar eine Doppelbedeutung, nämlich zweitgrößter Fluss in Ungarn ist die Theiss, auf Ungarisch Tisza, aber sie ist auch quasi ein Akronym im Sinne, es meint im anderen Sinne Ehre und Freiheit.
Und vielleicht jetzt, also das so die aktuelle Stimmung, wir haben jetzt noch ein paar Tage Wahlkampf, dann sind die Wahlen, da einfach noch zum Abschließen, falls ich jetzt was übersehen habe, so aus der Ferne, was würdest du sagen, sind Dinge, auf die man achten sollte jetzt in der Berichterstattung rund um Ungarn, wenn man diesen Wahlkampf tatsächlich verfolgen möchte, was vielleicht nicht so bekannt oder wichtig ist, oder nee, nicht wichtig, sondern nicht so bekannt oder so offensichtlich? Aus einer
Entschuldige, ich habe deine letzte Frage nicht beantwortet. Bitte kannst du es mir nochmals wiederholen?
Ich wollte eigentlich wissen, wie auch Personen, die eher sich als linksliberal bis linksradikal verorten, dazu auch positionieren.
Also die sogenannte Uropposition, wie man hier komischerweise sagt, viele haben sich der TISA, der Partei von Magyar, angeschossen. Und es gibt aber natürlich immer noch sehr viele Eingeschworene, die sind sehr trotzig, enttäuscht und meinen, falls Magyar gewinnt, es sieht auch so aus, dass eventuell, Magyar ist ja eher ein liberal-konservativer, also von Orban aus gesehen links, aber es gibt auch eine extrem rechts Partei, nämlich unsere Heimat auf Deutsch, Mihály Zánk, und die scheinen gute Chancen zu haben, ins Parlament zu kommen. Und die Opposition, die Ex-Opposition meint, dass dann nur noch Rechte im Parlament sitzen und dass das überhaupt keine demokratische das Parlament sein wird. Also das wird auch sehr befürchtet. Und es fragt sich natürlich, Der letzte Tag scheint immer ein sehr entscheidender Tag zu sein, weil die Leute oft im letzten Moment entscheiden, ob sie hingehen oder nicht. Und es gibt bei diesen Wahlen schon seit 16 Jahren eine Diskriminierung der Auslandsungarn, nämlich jener, die im Westen wohnen, im Westen arbeiten. Es sind ja, genaue Zahlen sind nicht bekannt, schätzungsweise zwischen 500.000 bis 1 Million Ungarn weg in den letzten 16 Jahren und arbeiten im Westen. Diese können nicht brieflich abstimmen, müssen Konsulate, Botschafter etc. besuchen, was für viele große Schwierigkeiten bedeutet. Bedenkt man, dass viele in Britannien sind und so weiter, also enormen Einsatz verlangt. Dazu im Gegensatz die Auslandsungarn, die auch die ungarische Staatsbürgerschaft bekommen haben, die aber nicht in Ungarn leben, sie können brieflich abstimmen. Und das hat eine ganz große Bedeutung. Diese Diskriminierung existiert seit 2011.
Soweit der Beitrag von Radio Korax zur Wahl in Ungarn und zu allen Details, die innerhalb des Landes eine Rolle spielen. Mit diesem Beitrag sind wir am Ende der Sendung angekommen. Ich spiele jetzt gleich noch ein kurzes Stück ein, das von Pandalux ist. Staub heißt es. Und dieses Stück spiele ich deswegen ein, weil ihr diese Musik von Pandalux hier in Erfurt am Samstag hören könnt, wenn ihr euch in den Club Franz Mehlhose begebt. Am Samstag um 20 Uhr spielt Pandalux diese Musik.
Wenn du mich anmachst, bist du, wenn ich dich einsaug, bist du, mich immer nur Gutes in mir an.
Auch Schweizer Provenienz ist diese Musik. Die Gruppe Pandalux kommt aus der Schweiz in den Club Franz Mehlhose am Samstag. Und falls ihr eine andere Musik bevorzugt, dann gibt's im Museumskeller im Juri Gagarin Ring 140a Mick Rogers, The Rogerama Tour. Mit über 6 Jahrzehnten Rockkarriere präsentiert Mick Rogers auf der Rogerama Tour eine musikalische Zeitreise von den 50ern bis heute. Im Museumskeller am Samstag um 20 Uhr. Und damit verabschiede ich mich von euch, bedanke mich bei all denjenigen, die zugehört haben. Bedanke mich, wenn es euch Spaß gemacht hat. Bedanke mich auch natürlich für Kritik, wenn sie denn kommen sollte. Und sage euch allen, bleibt gesund und bleibt uns gewogen. Ciao, euer Reino.
Beutel voll Staub, Asche zu Asche, Staub zu Staub.